Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wir haben Sommer und wie das so ist im Sommer, da kommen gerne wieder mal die Themen auf den Tisch, die immer pünktlich zum Sommerloch ebenso auf den Tisch kommen. Das bundesweit einheitliche Zentralabitur, das ist so ein Thema. Immer wieder gefordert, immer wieder darum gestritten, immer noch nicht in Sicht. Oder doch? Denn die Debatte, die sich da in den vergangenen Tagen entwickelt hat, die kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Die hat sich entwickelt, nachdem sich tausende Schülerinnen und Schüler, unter anderem in Bayern, über zu schwere Matheprüfungen beschwert hatten. Ist das Abi hier schwieriger als dort? Ist das Abi dort weniger wert als drüben? Da geht es dann eben auch um Gerechtigkeit, denn am Ende zählt ja der Schnitt und niemand fragt mehr danach, wo dieser Schnitt eigentlich zustande gekommen ist, ob in NRW, in Bayern oder sonst wo. Und dieses Mal haben sich nicht nur einige der Bildungsminister der Länder pro Zentralabi ausgesprochen, auch die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat sich der Forderung angeschlossen. Also kommt das Zentralabi jetzt vielleicht doch bald und wenn ja, wollen wir das wirklich? Darüber sprechen wir heute in Campus und Karriere an diesem Samstag. Wir sprechen nicht nur über das Pro und Contra. Wir fragen auch, wie kann man ein Zentralabi umsetzen? Und zwar ohne, dass es am Ende des Tages nur ein Schmalspur-Abi wird, ohne dass Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern gleich einen Nervenzusammenbruch kriegen müssen. Und wir wollen darüber sprechen, wie man überhaupt mehr Vergleichbarkeit schaffen kann. Darüber also sprechen wir und Sie zu Hause, Sie sollen mitsprechen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung an campus@deutschlandfunk.de. Oder noch besser, Sie rufen uns direkt an 00800 4464 4464. Zentralabi, ja oder nein und wenn ja, wie? Ich bin Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir reden in dieser Sendung über das Zentralabitur und zwar über das bundeseinheitliche. Denn auf Länderebene gibt es das ja beinahe überall bereits. Und dass das so ist, dass das Zentralabi seit den 2000er Jahren fast in allen Bundesländern eingeführt wurde, das geschah nicht zuletzt unter dem Eindruck der Ergebnisse der damaligen PISA-Studie. Der Bildungsforscher Andreas Schleicher, bei der OECD verantwortlich für den Bereich Bildung und damit auch für PISA, hat sich in diesen Tagen in die Debatte eingemischt und klar Stellung bezogen pro bundeseinheitliches Zentralabi. Ein Abi auf Landesebene macht genauso wenig Sinn, wie dass jeder Provinzfürst seine eigene Währung druckt. Das hat er gesagt. Wir wollten es genauer wissen. Vor dieser Sendung konnte ich mit Andreas Schleicher telefonieren. Ich habe ihn gefragt, warum plädieren Sie so dezidiert für das Zentralabi?
Ja, die Konsequenzen der Bildungsabschlüsse sind ja heute schon zentral. Also der Zugang zu den Hochschulen ist zentral geregelt und also die Schüler mit den gleichen Anstrengungen, mit den gleichen Ergebnissen auch die gleichen Zugangsberechtigungen haben. Zur Hochschule und zu anderen weiterführenden Bildungswegen. Und das ist zurzeit eben nicht gegeben.
Der Widerstand kommt aus den Bundesländern, nicht aus allen. Bayern ist da an der Spitze der Gegner. Man fürchtet dort einen Niveauverlust des eigenen Abiturabschlusses. Halten Sie diese Befürchtung für nachvollziehbar?
Man könnte ja dann das bayerische Abitur zum deutschen Zentralabitur machen. Also die Frage, wie man das Zentralabitur ausgestaltet, ist eine ganz andere. Und ich denke, das muss auf dem höchsten deutschen Niveau passieren. Ich glaube, es kann sogar zu einer qualitativen Verbesserung des Abiturs führen. Denken Sie, wenn Sie die Ressourcen aller Bundesländer poolen, gemeinsam nutzen, dann wird es sicherlich möglich sein, auch die besten Lösungen zu schaffen. Ich denke, dass die erste Frage ist wirklich, dass man vergleichbare Leistungen schafft. Also die Anstrengungen der Schüler überall in Deutschland zu gleichen Ergebnissen und letztendlich auch zu gleichen Berufs- und Lebenschancen führen.
Jetzt gibt es Statistiken, die weisen darauf hin, dass nach Einführung zentraler Abi-Prüfungen, jetzt also auf Ebene der innerhalb der Bundesländer, dass der Notendurchschnitt seitdem gestiegen ist. Und für Kritiker ist das ein Beweis oder nahe zumindest ein Hinweis, dass das Abitur als Abschluss abgewertet wird. Was sagen Sie dazu?
Das ist ein langfristiger Trend. Der hat eigentlich mit der Einführung des Zentralabiturs in den Bundesländern sehr wenig zu tun. Den beobachten wir auch in anderen Ländern. Das ist oft die Folge, ne, dass wenn irgendwo zentrale Standards bekannt akzeptiert sind, dann werden sich auch die Bildungsanstrengungen, die Unterrichtspläne daran ausrichten. Und das führt dann oft zu einer Inflation. Aber das, denke ich, kann man vermeiden mit einer guten Ausgestaltung des Zentralabiturs, indem man den Aufgabenpool breit streut, sicherstellt, dass auch das gesamte Unterrichtsspektrum wirklich gut abgedeckt wird. Also ich denke, da gibt es technisch gute Lösungen, um dem entgegenzuwirken. Aber ich denke, das ist eine reale Gefahr bei allen zentralen Prüfung oder auch lokalen Prüfung. Da ist das Schulabitur nicht davon ausgenommen. Die Gefahr besteht immer, dass langfristig sich Schüler, Schulen gezielt darauf vorbereiten und dadurch die Ergebnisse besser werden, ohne dass die Schülerleistung tatsächlich steigen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der Ausgestaltung, der man durchaus gut entgegenwirken kann.
Na, aber es ist doch zumindest eine inhaltliche Engführung dann zu befürchten, dass wenn man eben sich auf die zentrale Prüfungen einigt, dass dann nur noch nach diesen Prüfungen unterrichtet wird, so wie Sie es gerade skizziert haben, dann fällt ja möglicherweise ganz viel inhaltlich an Bildungsniveau auch weg.
Ich denke, da ist es wichtig, dass ein Abitur, ob jetzt in den Bundesländern, ob zentral oder in der Schule, dass die Aufgaben breit gestreut werden. Dass also sichergestellt wird, dass das gesamte Unterrichtsspektrum gut abgedeckt wird. Das ist nicht eine Frage von, ob das Abitur jetzt zentral oder dezentral durchgeführt, sondern eine Frage, wie man sicherstellen kann, dass man eben nicht die Dinge testet, die leicht zu testen sind, sondern die Dinge testet, die relevant sind, auch für weiteren Zugang. Also ich denke, da hat das Zentralabitur keine negativen Folgen hier. Das ist eine Frage von allen Prüfungen.
Jetzt hat die Kultusministerkonferenz sich auf einen gemeinsamen Aufgabenpool ja schon geeinigt. Den gibt es jetzt sozusagen in der Praxis seit 2 Jahren. Reicht das noch nicht?
Ich denke, das ist ein erster Schritt, dass man gemeinsam Aufgabenpool schafft. Also das kann ja dann langsam auch im Grunde sich zu einem zentralen Abitur entwickeln. Nur auf der anderen Seite, wenn dieser Aufgabenpool unterschiedlich genutzt wird in den Bundesländern, dann führt das ja nicht zu vergleichbaren Ergebnissen. Ich denke, das ist die Krux. Ich denke, da muss man hinkommen, dass gleiche Anstrengungen, gleiche Leistungen von Schülern überall auch zu gleichen Lebens- und Berufschancen und vor allen Dingen Chancen zum Hochschuleinstieg. Die Gleichheit der Chancen, die ist durch einen gemeinsamen Aufgabenpool ja noch nicht gegeben. Denn es kann ja sein, dass sich jetzt ein Bundesland leichtere Aufgaben raussucht, ein anderes Bundesland schwierigere Aufgaben. Und ich denke, was der Aufgabenpool schafft, ist, dass man einfach die Expertise der Bundesländer heute breiter nutzt, dass also nicht jedes Bundesland seine eigene Aufgabe entwickeln muss, sondern die besten Experten für die besten Aufgaben gewinnt. Also das hat man durch den Aufgabenpool gewonnen, aber zur Vergleichbarkeit hat das nichts beigebracht.
Soweit Andreas Schleicher, Direktor für den Bereich Bildung bei der OECD. Mit dem habe ich vor dieser Sendung gesprochen, über Handy und ins Ausland, deswegen die schwache Tonqualität. Wir diskutieren heute über das Zentralabitur in Deutschland. Dazu habe ich Gäste eingeladen. Karin Prien, sie ist die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und sie ist uns heute aus einem Studio in Hamburg zugeschaltet. Frau Prien, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Schulz.
Außerdem dabei Ihr Amtskollege Thies Rabe, Bildungssenator aus Hamburg, heute über Telefon in der Sendung. Herr Rabe, hallo, auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo, Herr Schulz.
Und zu guter Letzt ist mir noch Stefan Wasmuth zugeschaltet aus Kassel. Er ist der Vorsitzende des Bundeselternrates. Auch Ihnen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Wasmuth.
Hallo, Herr Schulz.
Jetzt möchte ich Sie drei gerne mal, oder ich möchte Ihnen dreien gerne die gleiche Frage einmal stellen. Wo haben Sie Ihr Abi gemacht, Frau Prien? In welchem Bundesland? Machen Sie mal den Anfang.
In Rheinland-Pfalz habe ich mein Abitur gemacht.
Und Sie, Herr Wasmuth?
In Hessen.
Und Herr Rabe?
In Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Glück hatten, dass Sie es jeweils dort machen konnten? Oder hatten Sie das Gefühl, es ist ungerecht, dass Sie es ausgerechnet dort machen konnten? Jetzt wieder Frau Prien.
Na, damals hieß es, dass jedenfalls das rheinland-pfälzische Abitur deutlich höherwertig sei als das etwa das nordrhein-westfälische. Ich war ganz zufrieden mit meiner Schule und meinem Abitur.
Herr Wasmuth, wie war es in Hessen?
Ja, wir haben uns, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken gemacht, ist das höherwertig oder nicht höherwertig. Mhm. Von daher muss ich sagen, ich glaube, es war ganz gut, dass ich es in Hessen gemacht habe. Gäbe sicherlich auch bessere Beispiele noch.
Und Herr Rabe in Schleswig-Holstein, wie war es da?
Zunächst einmal war unsere Schule überzeugt, dass unser Abitur schwieriger ist als das der Nachbarschule auch in Schleswig-Holstein. Und beide zusammen waren überzeugt, dass sie beide zusammen ein schwereres Abitur haben als das benachbarte Hamburg. Also es scheint irgendwie so ein Gesetz zu sein, dass man glaubt, man ist immer auf der schwersten Schule.
Dann gehen wir jetzt mal in die Diskussion. Herr Wasmuth, wie stehen Sie zur Forderung, dass es ein bundesweit einheitliches Zentralabi geben muss? Was denken Sie?
Ja, also der Bundeselternrat hat noch keine abgestimmte Meinung dazu. Überwiegend, was wir im Moment abgefragt haben, ist schon so, dass wir zu diesem bundeseinheitlichen Zentralabitur stehen. Hängt natürlich ganz viel mit dem Kooperationsgebot zusammen, wo wir immer mehr eine Aufweichung uns natürlich wünschen. Was für uns feststellbar ist in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall, dass wir ernster genommen werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also wir sind relativ oft mit der KMK zusammen. Wir sind auch mit der Frau Karliczek gerade vor 2 Wochen zusammen gewesen und tauschen uns so die aktuellen Themen aus. Und wir werden auch mittlerweile wahrgenommen als Elternvertreter. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, aber wir sind noch lange, lange nicht da, wo wir gerne hin möchten.
Dann in die Politik. Frau Prien, Sie haben Ihre Haltung zum Zentralabi schon in der Öffentlichkeit deutlich gemacht. Warum sind Sie dagegen, obwohl doch immer eine Mehrheit der Bevölkerung sich regelmäßig dafür ausspricht?
Also mich störte an dieser aktuellen Debatte, dass wir jetzt über Zentralabitur 2030 diskutieren, obwohl wir jetzt über mehr Vergleichbarkeit und Transparenz ab 2021 intensiv verhandeln. Da wird der Eindruck erweckt, als würden wir an diesem Thema gar nicht arbeiten. Das tun wir natürlich mit Hochdruck und das müssen wir auch jetzt tun, weil das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum Hochschulzugang Medizin uns das aufgegeben hat. Wenn wir uns jetzt verkämpfen in Diskussionen über Zuständigkeiten für das Zentralabitur etwa, dann wird uns das keinen Schritt weiterbringen. Ich glaube, wir müssen weiter in den Mühen der Ebene an der Vergleichbarkeit arbeiten und das tun wir. Es ist schade, dass in der Öffentlichkeit da ein anderer Eindruck erweckt wird.
Also mehr Vergleichbarkeit statt Zentralabi.
Ja.
Herr Rabe, was sagen Sie?
Ja, wir haben Schritte unternommen. 2012 haben wir den Aufgabenpool erfunden, der 2017 zum ersten Mal eingesetzt wurde, mit dem Ziel, dass in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch die Bundesländer aus einem Bundespool Aufgaben entnehmen. Diese Aufgaben werden von Wissenschaftlern und Experten aus allen Bundesländern vorher entwickelt. Sie werden überprüft, ob sie den Normen entsprechen und sie sind gleich schwer. Das ist eigentlich ein wichtiger und guter erster Schritt gewesen, den man der KMK eigentlich so gar nicht zugetraut hat. Allerdings sage ich ganz offen, ein erster Schritt. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Und ich bin auch ein bisschen ungeduldig und finde, wir müssen noch etwas schneller vorankommen, um das Abitur vergleichbarer zu machen. Denn bis heute ist es so, dass viele Länder keine Aufgaben oder nur sehr wenige Aufgaben aus dem Pool entnehmen und diese Aufgaben manchmal hinterher noch wieder ändern. Und das sind alles Dinge, die eigentlich auf Dauer nicht sein müssen. Dennoch will ich meiner Kollegin auch noch mal zustimmen. Mit diesem Kampfbegriff Zentralabitur verbinden Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Wenn damit gemeint sein sollte, dass alle Schülerinnen und Schüler Deutschlands an demselben Dienstagmorgen dieselbe Arbeit schreiben und die praktisch das gesamte Abitur ausmacht, dann sind, glaube ich, alle Kultusminister dagegen. Und zwar deshalb, weil 2/3 der Abiturnote aus den Noten bestehen, die in den 2 Jahren der Oberstufe erreicht werden. Und wir wollen diese ständige Mitarbeit im Unterricht nicht entwerten und weglassen. Und dieser große Bereich, der wird natürlich immer dezentral bleiben müssen. Wir können die Schüler ja nicht alle Wochen über Landverschickung zwischen den Bundesländern austauschen. Sodass also ein großer Teil der Abiturnote durch diese Kurse erworben wird, die man in den 2 Jahren vorher belegt hat. Da müssen wir auch vergleichbarer werden. Aber der Gedanke, dass das gesamte Abitur nur durch eine einzige Klausur oder durch 5 Klausuren normiert wird und all diese Arbeit, die die Schüler vorher geleistet haben, nicht mehr zählen, der ist eigentlich verrückt und bei einigen schwingt das so mit, als ob das in Zukunft auch kommen soll. Davon halte ich nicht.
Zentralabitur ja oder nein? Das war jetzt meine erste Positionsbestimmung. Ich habe ja schon zu Beginn der Sendung angedeutet, die neuerliche Debatte um das Zentralabi, die hat ihren Anfang genommen bereits im Frühjahr im Streit um zu schwere oder auch nicht zu schwere Abi-Prüfungen. Das Ganze ging los in Bayern und da hat sich die Politik sogar noch bis vorige Woche mit diesem Thema beschäftigen müssen. Was war da eigentlich los? Michael Watzke mit einem kleinen Rückblick.
Jeder 6. Besucher eines Volksfestes trägt ein Lebkuchenherz. So harmlos beginnt eine Stochastikaufgabe im diesjährigen Mathe-Abitur in Bayern. Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den ausgewählten Besuchern höchstens einer ein Lebkuchenherz trägt? Für viele Abiturienten war das zu schwer.
Ich bin gut vorbereitet in die Prüfung gegangen und war dann geschockt oder verzweifelt in der Prüfung, weil ich viele Aufgaben nicht verstanden habe oder nicht lösen konnte.
Die Aufgabenstellungen im 18er-Abitur waren so viel einfacher zum Großteil. Dieses Jahr hieß es dann immer so um die Blume rumgeschrieben. Also es war nie eindeutig, was man machen soll, sondern man musste erst mal den Text verstehen, bevor man die Aufgabe lösen konnte.
Fast 80.000 Menschen unterschrieben eine Online-Petition gegen das bayerische Mathe-Abi. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, Freie Wähler, versprach eine Prüfung durch Experten seines Hauses.
Unsere Erfahrung der letzten Jahre, ja Jahrzehnte, ist, dass der Unterschied der Ergebnisse nicht so groß ist. Und das werden wir jetzt genau prüfen. ob sich die Ergebnisse auch in dieser Bandbreite ungefähr halten. Und alles andere wird danach entschieden.
Die Noten im schriftlichen Mathe-Abi schwanken von Jahr zu Jahr. 2011 waren sie in Bayern mit 2,81 so gut wie selten. 2016 dagegen war mit 3,11 ein außergewöhnlich schlechter Jahrgang. Der langjährige Durchschnitt liegt ziemlich genau bei 3. Weshalb Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, die Aufregung der Schüler für übertrieben hielt. Das eigene Abi sei immer das Schwerste, aber
nach meinen Rückmeldungen von Lehrkräften, die das Abitur schon mal durchkorrigiert haben, gibt es keinen Anlass dafür, dass dieses Abitur zu schwer war oder jetzt besonders schlecht ausfällt.
Aber woher kam dann die große Unzufriedenheit der Schüler ausgerechnet in diesem Jahr? Eine mögliche Antwort bietet Professor Reinhard Oldenburg von der Uni Augsburg an. Der Experte für Mathematikdidaktik sagt,
dass der Anteil der Begründungsaufgaben, zumindest in einigen Teilen der Klausur, höher ist, als das in früheren Jahren im Abitur üblich war.
Was bedeutet das? Professor Oldenburg erklärt es an einer Beispielaufgabe.
Früher war es beispielsweise so, dass es Aufgaben gab, bei denen man den Abstand eines Punktes von einer Geraden im Raum berechnen musste. So etwas wird heute auch noch gestellt, aber dann in der Regel eingebunden in einen Sachkontext. Das heißt, es gibt einen Text, in dem beispielsweise von einem Bohrschacht die Rede ist und von einem anderen Punkt. Und dann müssen die Schüler eben dieses Wort Bohrschacht sozusagen für sich übersetzen als Gerade. Das heißt, dass sie diesen Bohrschacht durch eine Gerade beschreiben und somit die Mathematik erst in die Situation reinsehen.
Das schien vielen Schülern schwer zu fallen. Vielleicht, weil die Sprache der Aufgabenstellung, die möglichst praxisnah sein soll, diesmal zu blumig geriet. Bayerns Kultusminister Piazzolo entschied schließlich nach mehrwöchiger Prüfung, das Mathe-Abi 2019 war
ambitioniert, aber es war lehrplankonform. Das heißt, es sind genau auch die Aufgaben drangekommen, die auch im Lehrplan zumindest strukturell enthalten sind und insofern auch machbar.
Deshalb werde man den Notenschlüssel bei der Korrektur auch nicht verbessern, denn es habe sich gezeigt,
dass das Abitur in Bayern im Rahmen der Abiture der letzten Jahre ausfallen.
Der Proteststurm gegen diese Entscheidung fiel aus. Die knapp 80.000 Unterstützer der Petition blieben weitgehend stumm, was vielleicht auch daran lag, so Piazzolo,
dass die bayerischen Schüler in den letzten Jahren im Durchschnitt immer in der Spitzengruppe gelegen sind. Also insofern gibt es da keine Benachteiligung.
Und deshalb lehnt Piazzolo auch ein bundeseinheitliches Zentralabitur ab. Im Föderalismus, so der bayerische Kultusminister, sollte jedes Bundesland selbst seine Lehrpläne gestalten können. Sonst ginge die regionale Vielfalt an Lerninhalten unwiederbringlich verloren. Bayern wird seine Mathe-Abiturienten also auch in Zukunft ganz länderspezifisch nach Lebkuchenherzen auf Volksfesten befragen.
Soweit ein Rückblick von Michael Watzke. Regionale Besonderheiten und Lebkuchenherzen in der Mathe-Prüfung. Frau Prien, ist das wirklich so wichtig, um die Studierfähigkeit zu prüfen, dass es da solche regionalen Besonderheiten geben muss in der Abi-Prüfung?
Na, wir legen ja ganz großen Wert darauf, dass Schulen sich nach eigenen Profilen entwickeln können. Da legen übrigens die Eltern auch großen Wert drauf. Und da macht es schon Sinn, dass man zumindest bei einem Teil der Abiturprüfung auch regionale Besonderheiten berücksichtigen kann. Lebkuchenherzen wären jetzt für uns nicht ganz so wichtig, aber ich nenne mal als Beispiel im Fach Physik das Thema Windenergie, Energiewende spielt zum Beispiel in Schleswig-Holstein in den naturwissenschaftlichen Fächern eine sehr große Rolle und natürlich dürfen auch Prüfungsaufgaben und sollten Prüfungsaufgaben aus diesem Bereich entnommen werden können. Nichtsdestotrotz bin auch ich dafür, in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch zu einer stärkeren Verpflichtung zur Entnahme der Aufgaben aus dem Aufgabenpool zu kommen. Das ist sozusagen einer der nächsten Schritte, die jetzt erforderlich sind.
Eine Hörerin hat uns geschrieben, Maria Zimmermann. Sie schreibt, ich wohne zwar nicht in Bayern, aber meiner Meinung nach sollen wir ein Zentralabitur auf bayerischer Ebene haben. Wir müssen unsere Schüler zu hohen Standards halten. Dass das Abi in Bayern schwerer ist als anderswo, dieses Narrativ, das ist irgendwie so gefühlt wie der Bildungsföderalismus selbst. Das gab es auch schon in meiner Schulzeit und Sie haben es ja auch alle gerade gesagt in Ihrer Schulzeit. Man hat immer gedacht, das eigene Abi ist das Schwierigste. Was ist denn da eigentlich wirklich jetzt mal dran, empirisch betrachtet? Das Abi hier sei schwieriger als dort. Wie ungerecht ist denn die deutsche Abiturlandschaft wirklich? Herr Rabe, was sagen Sie?
Ich halte das für Quatsch und für viele Erzählungen, die in Wahrheit von niemandem wirklich bewiesen sind. Es ist, um das
vorherige Thema nochmal aufzugreifen, in Bezug auf den Föderalismus natürlich so, dass es vielleicht auch regionale Besonderheiten gibt, aber doch nicht in Englisch. Da müssen wir uns noch nichts erzählen. Wenn wir da eine Englischarbeit konzipieren, dass die in München ein anderes Englisch haben als in Hamburg. Und das gilt genauso für Physik und andere Dinge. Ja, man kann vielleicht das Sujet einer Aufgabe ein Stück weit an regionalen Besonderheiten ausrichten. Aber im Kern, glaube ich, wir sind in einem Deutschland und wir haben mit Schülern zu tun, die später über die Grenzen hinweg an anderen Universitäten studieren werden. Da wird mir zu viel Föderalismus erzählt. Ich finde, jedes Bundesland muss seinen Weg in der Bildung gehen, das ist richtig. Aber da die Kinder, die Schüler anschließend mit diesen Abschlüssen bundesweit unterwegs sind, dürfen sie zu Recht an uns Kultusminister den Anspruch stellen, dass das Abitur überall auch gleich schwer sein muss. Und daran müssen wir arbeiten. Und das heißt nicht, dass wir den Föderalismus eindämpfen, aber es heißt, dass wir mehr tun müssen als jetzt. Und wenn es um die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Abiturprüfung geht, so sage ich Ihnen ganz offen, das weiß niemand. Es ist eine große Erzählung, die sich wie bei meiner eigenen Schulzeit, wo alle sicher waren, an der Nachbarschule ist es leichter, konnte auch niemand beweisen. Und heute ist das ähnlich. Wir haben ja durchaus hin und wieder Einblick in einzelne Prüfungsaufgaben anderer Länder. Und da kann ich Ihnen ganz offen sagen, das Mathematikabitur in Bayern in diesem Jahr ist sicherlich eines gewesen, mit dem auch viele Schüler in anderen Bundesländern glücklich gewesen wären. Denn ehrlicherweise, wenn ich die Notendurchschnitte da höre mit 2,8 und 3,1, das ist in anderen Bundesländern wesentlich schlechter ausgefallen. Und wenn man sich das die einzelnen Aufgaben anguckt, dann muss man schon sagen, die Legende, dass Bayern hier immer schlechtere und schwierigere Abiturprüfungen hat, ist zumindest in Mathe im letzten Jahr nicht gerechtfertigt gewesen.
Dann nochmal Thema Gerechtigkeit zwischen den Bundesländern. Herr Wasmuth, was ist da Ihre Perspektive oder die Perspektive der Eltern im Bundeselternrat?
Also ich denke, der Thies hat Herr Rabe hat das, glaube ich, schon ganz gut formuliert. Wir müssen, glaube ich, auch grundsätzlich bei den ganzen Sachen einen Schritt vielleicht zurückgehen und nachdenken, wie können wir guten Unterricht gewährleisten im Laufe der Schuljahre, die die Kinder letztendlich besuchen müssen. Wenn wir im Austausch mit der Bundesschülerkonferenz sind und mit den Schülerinnen und Schülern, stellen wir ganz oft fest, dass sicher so Themen wie Unterrichtsausfall, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung ein ganz wichtiges Thema sind. Und von daher ist diese Vergleichbarkeit natürlich hinterher schon wichtig, dass wir die entsprechend haben. Und ich kann das auch nicht teilen, dass wir sagen, okay, für Deutsch, Mathe und Englisch und andere Fremdsprachen ist es in Ordnung, dass wir einheitlich sind. Aber für Naturwissenschaften beispielsweise haben regionale Unterschiede. Die sehe ich auch nicht und das sehen auch die Schüler nicht. Habe ich noch nie gehört.
Wir haben einen ersten Hörer, der uns angerufen hat, Arno Bublitz. Und er ist jetzt am Apparat. Herr Bublitz, hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Arno Bublitz, mein Name aus Hamburg, wie gesagt.
Auch aus Hamburg. Sie fürchten eine Senkung des Niveaus, wenn es einen Zentral-AB gibt. Deswegen sind Sie dagegen. Erläutern Sie.
Ja, also ich habe Nachbarn, Bekannte in der Industrie und die berichten, dass wenn deutsche Auszubildende, die ein Abitur haben, nach Bayern Land verschickt werden, Auszubildendenlandverschickung sozusagen, dass die bayerischen Kollegen dann sagen, naja, das ist also eher Realschulniveau hier bei uns in Bayern, was da die Auffassungsgabe und die Fähigkeiten der Schüler angeht. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wenn man ein gemeinsames Abitur, ein gemeinsames Niveau entwickelt oder durchsetzt, dass dann die Gefahr groß ist, dass man da in Bremen landet. Und insbesondere halt bei den MINT-Fächern. Und wenn wir ganz emotionslos drauf gucken, dann kann man das drehen und wenden, wie man will. Aber der Wohlstand in Deutschland wird von Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Juristen, vielleicht noch Medizinern entwirtschaftet. Und wenn man da die Standards absenkt, dann beißt einen ganz gnadenlos das Kantsche Diktum, dass der Wert einer Wissenschaft abzulesen ist an ihrem Gehalt in Mathematik. Und die Gefahr ist einfach groß, weil natürlich, wenn man einen einheitlichen Standard in Mathe ansetzte, dann gehen die Noten nach unten und dann wundern sich alles, wie das sein kann. Und wir haben in Hamburg, Herr Rabe ist ja dafür zuständig, wir haben in Hamburg die Situation, dass ab und zu mal in Schulen ganz, ganz unglaublich schwere Matheprüfungen also Klausuren, nicht Prüfungen, Klausuren geschrieben werden. Unser Sohn ist in der 9. Klasse, da merkt man das. Und das dann immer, wenn geguckt wird, offenbar, wie man denn insgesamt dasteht. Und die Bestrebungen, wahrscheinlich vor allen Dingen aus Kostengründen, aber in Hamburg das Studium zum Gymnasiallehramt abzuschaffen, ja, dass dann also tatsächlich den Lehrern nicht einmal mehr beigebracht werden soll, wie man diese Fachlichkeit, die dann in den härteren Ländern abgefordert wird, wie man die hier anbringen kann, das halte ich für extrem kritisch. Aber der Punkt war Zentralabitur,
genau.
Und die Gefahr ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Der kleinste gemeinsame Nenner, das hört man in dieser Debatte tatsächlich häufiger. Herr Rabe, jetzt sind Sie ja auch gerade mal, wenn auch mit etwas anderem Schwerpunkt, angesprochen worden. Diese Gefahr des sogenannten kleinsten gemeinsamen Nenners, sehen Sie die auch oder ist das nur ein Mythos, dass das so kommen würde?
Vielleicht nur ganz kurz eine Randbemerkung. Ich weiß nicht, wo Sie die Information hier gezogen haben, aber Hamburg behält das gymnasiale Lehramt bei und verändert am Studiengang des gymnasialen Lehramtes überhaupt nichts. Und deswegen weiß ich nicht genau, was das noch eben für eine Einlassung war. Also da können Sie ganz sicher sein, dass wir hier alles so lassen, wie es ist. Ganz im Gegenteil, bei der Lehrerausbildung werden wir jetzt verpflichtend für alle Grundschullehrer Mathematik durchsetzen. Das ist etwas, was, glaube ich, der Fachlichkeit besonders entgegenkommt. Und wenn es um die Frage des Zentralabiturs geht, so sage ich Ihnen ganz offen, das weiß niemand. Ob es leichter oder schwerer wird, das kann man beeinflussen. Und wir haben in Hamburg lange Zeit ein dezentrales Abitur gehabt, sodass auch die Schüler in Hamburg-Eppendorf ein anderes Abitur geschrieben haben, als in Hamburg-Eidelstedt oder in Berne anders als in Billstedt. Und wir haben dann dieses Wildwuchs beendet und innerhalb Hamburgs zentrale Aufgaben gemacht. Und ich glaube, wenn man die Schüler und Eltern fragt, dann können sie alles Mögliche über das Abitur erzählen, aber bestimmt nicht, dass es leichter geworden ist. Deswegen muss ein zentrales Abitur keineswegs einhergehen damit, dass es leichter wird. Aber an der Stelle hat der Hörer recht. Die Gefahr besteht, dass es schwerer oder leichter wird. Und dass es leichter werden könnte, ist deshalb nicht ganz ungefährlich, weil, und da ist die Ereignisse dieses Jahres schon wichtig, weil wenn bundesweit in Zukunft Schülerinnen und Schüler per Twitter und SMS und ich weiß nicht was in der Riesenaktion zu Werke sind, weil eine Abituraufgabe angeblich zu schwer ist, das ist schon etwas, was an der Politik nicht spurlos vorübergeht. Und deswegen, obwohl ich ein Anhänger zentraler Aufgaben bin für ganz Deutschland, muss man das ein Stück weit mitkalkulieren, was es bedeuten würde, wenn 7 Millionen Schüler sozusagen mobil machen. Dann ist die Gefahr durchaus so, dass man tapfer sein muss als Kultusminister, um nicht dem Wunsch nachzugeben, Aufgaben leichter zu machen.
Sie hören Campus und Karriere und diesen Vorgang, die diesjährigen Matheprüfungen, das hat Herr Rabe jetzt gerade nochmal angesprochen, um diesen Vorgang richtig einordnen zu können, waren die Prüfungen zu schwer? Müssen wir uns doch mal vielleicht das Prinzip des gemeinsamen Aufgabenpools mal einmal kurz genauer anschauen. Der ist jetzt hier und dort mal angesprochen worden. Frau Prien, Sie sind ja auch Mitglied der Kultusministerkonferenz. Sie wissen auch, was ist dieser gemeinsame Aufgabenpool? Erklären Sie mal in wenigen Worten, was dahinter steckt, wie das funktioniert.
Ja, beim gemeinsamen Aufgabenpool geht es darum, dass Experten aus den Bundesländern gemeinsam Aufgaben entwickeln, und zwar auch für die verschiedenen Niveaus, die es in den unterschiedlichen Ländern gibt, und eben für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch Aufgaben zur Verfügung stellen. Und aus diesem Aufgabenpool können die Länder dann Aufgaben auswählen. Bisher können sie an diesen Aufgaben auch noch Modifikationen vornehmen. Das wird dann ab 2021 so nicht mehr möglich sein. Und bisher ist es eben so, und das ist eben der Kritikpunkt ja auch, dass Länder dann darüber entscheiden, wie viele Aufgaben sie aus dem Aufgabenpool entnehmen. Und das sind dann manche Länder, die, so wie Schleswig-Holstein, relativ viele Aufgaben entnehmen und andere entnehmen eben gar keine oder 10 oder 20% der Aufgaben.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, ab 2021 wird es nicht mehr möglich sein, die Aufgaben zu modifizieren. Aber jetzt mal für mein Verständnis, für das Verständnis der Hörerinnen und Hörer, wird es denn dennoch möglich sein, nur einen Teil der Aufgaben zu nehmen?
Ja, das wird nach wie vor möglich sein. Und das ist der Punkt, das habe ich ja ganz zu Anfang schon angesprochen, wo wir nach meiner Auffassung tatsächlich dazu kommen müssen, dass es da Verpflichtungen der Länder gibt, eine bestimmte Zahl von Aufgaben zu entnehmen.
Herr Rabe, Sie haben ja in Hamburg jetzt beim letzten Abi 100% der Aufgaben genommen, wenn ich mich nicht täusche, als einziges Bundesland. Die Erfahrung, die Sie gemacht haben, ist, dass die Aufgaben zu schwer waren, dass Sie die Bewertungsschlüssel anpassen mussten. Was ziehen Sie da für Konsequenzen raus? Machen Sie nächstes Jahr wieder 100% oder machen Sie es wie die anderen?
Also zunächst mal, die bayerischen Schüler haben protestiert gegen ein bayerisches Abitur, das überhaupt nichts mit dem Pool zu tun hatte. Denn die Bayern haben sehr wenig Poolaufgaben verwendet. Die haben weitgehend ihre Aufgaben selber geschnitzt. Das nur nebenbei, weil dieses Thema immer angeführt wird fürs Zentralabitur, aber in Wahrheit war das ein reines Landesabitur. Hamburg will das nicht. Wir haben seit 2017, nicht erst im letzten Jahr, sondern seit 2017 jedes Jahr in Mathematik ausschließlich die Bundesaufgaben verwendet. Und zwar zu 100%. Das heißt, ein Hamburger Schüler, egal welche Abiturarbeit er geschrieben hat, auf Grundkursniveau, Leistungskursniveau und so weiter, er hatte immer das Bundesabitur vor der Nase und nichts aus den Ländern. Das ist einmalig, weil die anderen Länder das nicht machen, 100% entnehmen. Das ging in Hamburg eigentlich immer gut. Die Schülerinnen und Schüler hatten einen Notendurchschnitt zwischen 3,1 und 3,3. Das ist im Großen und Ganzen im Bundesdurchschnitt, obwohl wir eben als Einzige dieses Bundesabitur gemacht haben. Dieses Mal ging es bei einer Klausur schief, und zwar richtig schief, und zwar bei der Grundkursklausur. Bei der Leistungskursklausur haben auch diesmal Hamburg-Schüler wieder ordentlich abgeschnitten. Aber beim Grundkurs war der Zensurendurchschnitt weit außerhalb der Norm mit 4,2. Und an der Stelle haben wir dann gesagt, Moment mal, es ist wohl hier so gewesen, dass im Bundespool hier einzelne Aufgaben wirklich zu schwer waren. Denn in den letzten Jahren haben Hamburg-Schüler die Bundesaufgaben immer gut lösen können. Und an dieser Stelle steht die Kultusministerkonferenz jetzt vor einer großen Schwierigkeit. Weil nämlich einige sagen, ja, man muss auch nicht alle Aufgaben aus dem Pool entnehmen. Das ist ja ziemlich doof von Hamburg, sondern da muss man immer weiter Landesaufgaben mit untermischen. Wer so verwegen ist, muss sich nicht wundern. Und diese Argumentation gibt es zurzeit. Und auch auf der Bundesebene sagen die Vertreter dieses Pools, nein, nein, unser Pool ist keineswegs dafür gedacht, das komplette Abitur zu gestalten. Ich aber als Bildungsminister habe diesen Anspruch. Ich möchte gerne, dass dieser Pool die Kraft entwickelt, dass alle Länder sagen können, ich nehme diese Aufgaben und dann passt es. Und wenn dann die Schüler zu schlecht sind, ja, dann hat man als Bildungsminister auch selber Schuld, dann muss man den Matheunterricht verbessern. Aber dafür muss der Pool auch die Gewähr bieten, dass er das mitdenkt. Und im Moment ist der Pool eher so ein kleines, nettes Add-on. Wer will, nimmt sich eine Aufgabe. Aber es ist ziemlich gefährlich, alle Aufgaben zu ziehen, weil, sag ich mal, im Pool jede Menge Aufgaben liegen, die eigentlich nicht ganz angemessen sind. Hier müssen wir diesen Pool noch weiter verbessern.
Herr Wasmuth, Sie sind kein Kultusminister, aber Sie sind betroffener Vater. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Konzept dieses gemeinsamen Aufgabenpools, Sie kennen es jetzt, aber haben Sie das Gefühl, dass es den meisten Menschen überhaupt so ganz klar ist, dass es das gibt, was das bringt und wie unverbindlich das bislang noch ist?
Also ich denke, der normale Elternteil kennt sich mit der Thematik nicht aus. Und was uns besonders ärgert im Bundeselternrat ist natürlich, es gibt diesen Aufgabenpool. Und was eben auch schon gesagt worden ist, wir legen letztendlich diesen Pool fest, lassen aber alle Freiräume da. Und wir reden auch davon, dass das der erste Schritt ist in die richtige Richtung. Da sind sich, glaube ich, ja alle einig. Aber allein bei diesem ersten Schritt eiern wir schon so rum, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber es ist normalerweise nicht nachzuvollziehen, das sehen die Schülerinnen und Schüler genauso, dass man hier nicht wirklich verbindliche Größen festlegt und sagt, das ist wirklich zu tun, damit wir hier diesen ersten Schritt auch mal umsetzen für alle Bereiche. Da ist im Moment leider relativ wenig zu sehen und das ist eben, glaube ich, auch relativ deutlich geworden vom Herrn Rabe, der ja gesagt hat, es macht letztendlich jeder, was er will. Und das ist eigentlich auch nicht der Wettbewerb, den der Föderalismus wollte. Von daher wäre es ganz wichtig, dass man hier wirklich mal diesen ersten Schritt konsequent auch umsetzt. Denn selbst dann ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin, wo wir als Elternvertreter gerne hin möchten.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Und wir sprechen heute über das bundeseinheitliche Zentralabitur in Deutschland. dass es nicht gibt, obwohl es von vielen inzwischen war, offenbar auch von einigen Kultusministerinnen und Ministern gewünscht wird. Was denken Sie über das Thema? Ist das deutsche Abi wirklich ungerecht? Haben Sie Erfahrungen gemacht? Vielleicht sogar gerade eben Ihre Abi-Prüfung erst überstanden? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464. Und was wir jetzt so ein bisschen gehört haben, dass sich auf mehr Vergleichbarkeit alle wohl einigen können, das kann man sicherlich so unterschreiben. Diesen Minimalkonsens, den gibt es. Und dennoch scheint die Umsetzung, Sie haben es jetzt gerade gesagt, Herr Wasmuth, man bei diesem verhältnismäßig kleinen Schritt, da kann man sich drum streiten, ob der so klein ist, mit dem gemeinsamen Aufgabenpool, selbst da eiere man herum. Warum ist es denn überhaupt so schwierig, dass die Länder zusammenarbeiten und zu mehr Vergleichbarkeit kommen? Frau Prien, wo sehen Sie die Schwierigkeiten?
Naja, im Föderalismus hat es eben trotz gemeinsamer Bildungsstandards, darüber haben wir übrigens ja auch noch nicht gesprochen, wir haben ja über die gemeinsamen Aufgabenpool hinaus ja in den Kernfächern zumindest auch gemeinsame Bildungsstandards inzwischen entwickelt, haben gemeinsame Schulleistungsuntersuchungen entwickelt, eine Bildungsberichterstattung. Also da ist ja mit Blick auf mehr Vergleichbarkeit auch seit 2006, auch infolge des PISA-Schocks eine ganze Menge passiert. Und trotzdem gibt es eben eine ganze Menge von Traditionen, eine ganze Menge von eigenen Entwicklungen in den Bundesländern, die übrigens ja nicht nur etwas mit Prüfungen zu tun hat, sondern auch mit der Art und Weise, wie Unterricht gestaltet wird. Das ist eben Ergebnis des Föderalismus und das ist auch genau so im Föderalismus gewollt gewesen. Für mich stellt sich die Frage, wenn Föderalismus tatsächlich Akzeptanz weiterfinden will, wie schafft man es, dass sich dann wirklich auch die besten Konzepte, die in den Bundesländern im Wettbewerb entwickelt werden, dass die sich dann auch durchsetzen können und wir nicht eben weiter fortfahren damit, dass wir zwar ganz tolle Sachen entwickeln in den Ländern, aber dass sie dann eben auch in den Bundesländern so verbleiben. Das wird jetzt die Herausforderung sein. Die Länder haben sich ja jetzt auch auf den Weg gemacht, über einen neuen Bildungsstaatsvertrag zu verhandeln, der dem gerecht werden soll. Und da erhoffe ich mir tatsächlich mit Blick auf mehr Vergleichbarkeit und Transparenz deutliche Schritte. Und ich finde tatsächlich auch, dass wir da als Länder sehr viel ehrgeiziger sein müssen, als wir es bisher gewesen sind.
Jetzt wurde vorhin schon mal die Oberstufe, die 2 Jahre der Oberstufe angesprochen, also auch die Qualifikationsphase genannt. Also auch die tragen zur Abiturnote bei. Wie lässt sich da denn Vergleichbarkeit herstellen? Herr Rabe, Sie haben ja vorher nur angedeutet, wie schwierig das wohl sein wird. Haben Sie denn eine Idee, wie da mehr Vergleichbarkeit hergestellt werden kann?
Ja, das geht durchaus. Ich will trotzdem noch einmal sagen, auch wenn ich eben selber sehr kritisch mit dem Pool umgegangen bin, aber dass der Pool hier überhaupt zustande gekommen ist, das ist schon ein großer Fortschritt gewesen, weil jetzt erstmals aus allen 16 Bundesländern Fachleute zusammensitzen und diskutieren, was ist angemessen und was nicht, und einzelne Prüfungsaufgaben angucken, sie nachträglich ändern und normieren. Das ist ein Schritt zu mehr Gemeinsamkeit, der nicht gering geschätzt werden darf. Auch wenn ich noch nicht zufrieden bin damit und wir weiterkommen müssen, will ich doch darauf aufmerksam machen, dass wir vorher 60 Jahre lang im Nirvana herumgegangen sind und im Großen und Ganzen ja jedes Land wirklich absolut selbstständig gehandelt hat. Diese Form des Austausches ist schon ein Fortschritt. Wenn Sie jetzt zu der Oberstufe kommen, ich möchte gerne, dass die Leistung der Schüler aus der Oberstufe weiter im Abitur berücksichtigt wird und die Note mitprägt. Denn es ist wichtig, dass die Schüler auch auf Dauer eine Leistung bringen und nicht zufällig auf den einen Punkt etwas bringen, obwohl sie vielleicht gar nicht die Leistung schaffen oder Glück haben oder Pech haben, denn man kann auch mal einen schlechten Tag erwischen oder an einer schlechten Aufgabe scheitern, obwohl man viele andere gute kann. Diese Kontinuität der Leistungsbewertung brauchen wir. Mehr Gemeinsamkeit ist hier leicht möglich. Wir müssten uns nur darüber verständigen, welche Kurse und wie viele Kurse eigentlich in die Abiturnote eingebracht werden. Zurzeit sind in dem einen Bundesland 32 Kurse einzubringen, in dem anderen Bundesland 40. Das eine Bundesland sagt 2 Kurse Mathematik mindestens, das andere sagt mindestens 4. Ein Bundesland sagt Deutsch auf dem grundlegenden Niveau, das andere sagt auf dem erhöhten Niveau. Diese Unterschiede brauchen wir nicht.
Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Mir scheint, kann man jetzt kaum mit länderspezifischen kulturellen Besonderheiten zu begründen. Das kann doch nicht so schwer sein, das anzugleichen.
Ich sage mal ganz offen, hier ist es auch für Minister nicht immer leicht, bis in diese Tiefen sich hineinzuarbeiten. Und hier, ohne dass ich mich jetzt hier sozusagen reinwaschen möchte, aber hier ist es tatsächlich für die Politik nicht einfach, wenn man mit den Fachreferenten von Physik zu tun hat und die schwören Stein und Bein, dass das Ohmsche Gesetz nur so und niemals anders in einer Klausur erörtert werden kann. Und im Saarland sind die genau der gegenteiligen Meinung. Da ist, glaube ich, auch viel Dynamik und Selbstständigkeit in den Kultusbürokratien. Und da müssen wir die Zusammenarbeit verbessern, damit die sich auf diesen Ebenen zusammenraufen.
Jetzt soll es neben der Kultusministerkonferenz demnächst einen nationalen Bildungsrat geben. Experten und Vertreter von Bund und Ländern sollen da sitzen. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die sonst ziemlich genau gar keinen Einfluss hat, wenn es um das Abi geht, die hat diesen Bildungsrat jetzt ins Spiel gebracht beim Thema Zentralabi. Brauchen wir, Herr Wasmuth, neben der Kultusministerkonferenz diesen neuen Rat, diese neue Struktur?
Also da sind wir beim Bundeselternrat ganz klarer Meinung und sagen ja. Mhm. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, vielleicht an die beiden Kultusministerinnen und Minister. Es gibt einen Bildungsmonitor, das wissen Sie, den hat der Kai Marz als Sprecher ja vorgestellt vor gar nicht allzu langer Zeit. Da wurde ganz klar gesagt, was wir für Problematiken haben. Und von daher verstehe ich nicht, warum wir uns so dran festhalten, dass wir nicht endlich wirklich diesen Aufgabenpool, über den wir eben gesprochen haben, über die 2 Jahre Qualifikationsphase, wirklich einheitlich gestalten. Das ist eine ganz klare Aussage von den Bildungsexperten, dass da was passieren muss. Und für mich kommt dann halt auch genau dieser Bildungsrat mit ins Spiel. Das ist ein Pool, der soll ja, oder ist ja letztendlich ein Rat, der nicht Gegenpol sein soll zur Kultusministerkonferenz, sondern das Ganze ergänzen soll. Aber aus unserer Sicht mit dem eigenen Mandat, die letztendlich auch wirklich eine Wirkung nach außen haben. Von daher ist dieser Bildungsrat, und da haben wir auch gerade vor 2 Wochen mit der Frau Karliczek drüber gesprochen, ganz wichtiges Instrument, und da gehören neben den Eltern, neben anderen Praktikern auf jeden Fall auch die Schüler mit dazu, die hier sicherlich große Sachen leisten könnten, die uns in der Bildungspolitik nach vorne bringen.
Zum Beispiel?
Ja, gerade diese Unterschiedlichkeiten, die wir im Moment haben in den Bundesländern. Wenn du den Austausch siehst, der in der Bundesschülerkonferenz beispielsweise stattfindet oder auch wir beim Bundeselternrat, wo wir immer wieder sagen, und Herr Raab hat es ja eben auch angesprochen, es sind so viele Unterschiede da. Wenn ich das miteinander vergleiche und wenn wir neue Delegierte haben im Bundeselternrat, die schütteln immer wieder mit dem Kopf und sagen, das kann doch gar nicht so viel anders sein, als es bei uns ist. Und das ist es aber leider. Mhm. Und das kann kein normales Elternteil nachvollziehen. Und da wäre es, glaube ich, ein wichtiges Mittel, wenn der Nationale Bildungsrat gerade an so einer Geschichte mitarbeiten könnte und auch eigene Vorschläge präsentieren könnte und vielleicht auch diese Bund-Länder-Kommission so ein bisschen unterstützen könnte bei ihrer Arbeit.
Frau Prien, wie stehen Sie zum Nationalen Bildungsrat, der dann ja sich neben die KMK gesellen würde?
Also ob man den jetzt wirklich gebraucht hätte oder ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte, mehr Expertise, vor allem auch von wissenschaftlicher Seite, ähnlich angelehnt hier an den Wissenschaftsrat für den Bildungsbereich zu entwickeln, das will ich mal offen lassen. Aber wir haben dazu ja im Koalitionsvertrag des Bundes eine Vereinbarung und die Länder sind bereit, mit dem Bund dazu nicht nur zu verhandeln, das tun wir ja schon seit einer geraumen Zeit, sondern auch zu einer Verständigung zu kommen. Aber ich glaube, man muss sich schon ehrlich machen zu der Frage, was soll denn dieser Nationale Bildungsrat überhaupt? Es geht darum, dass ein Nationaler Bildungsrat insbesondere unter Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern langfristig Empfehlungen, die sollen ja im Übrigen auch nicht verbindlich sein, langfristige Empfehlungen für die Entwicklung des Bildungssystems abgeben soll. Darüber entscheiden müssen nach wie vor die Bundesländer. Das macht ja auch die KMK in keiner Weise überflüssig. Ich sehe nach wie vor die Hauptverantwortung für die Weiterentwicklung des Bildungssystems bei der Kultusministerkonferenz. Aber wenn man es gut macht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Nationaler Bildungsrat wertvolle wissenschaftliche Empfehlungen gibt, wie die Qualität des Bildungssystems in Deutschland weiterentwickelt werden kann.
Mhm. Das haben Sie recht diplomatisch ausgeführt. Herr Raabe, wie sehen Sie das?
Ja, ich sage ganz offen, die Länder haben den Nationalen Bildungsrat nicht gerade herbeigesehnt. Es war eine Idee von Bundespolitikern. Sie erhoffen sich damit mehr Harmonisierung. Ich sage Ihnen, meine persönliche Meinung ist, wir müssen bei den Abschlusszeugnissen und bei den Abschlussprüfungen, Hauptschulprüfung, Realschulprüfung, Abitur, hier müssen wir gleiche Maßstäbe haben. Hier ist es zu Recht, dass die Eltern und die Schülerinnen und Schüler sagen, das geht doch wohl nicht an, dass es in dem einen Land leichter oder schwerer ist als in dem anderen. Hier bin ich unbedingt jemand, der auf bundeseinheitliche Standards drängt. Aber der Weg dahin, den möge jedes Land selber finden. Und ich glaube, das ist weniger der Eigensinn der jeweiligen Kultusminister, sondern die Länder sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Bundesländer, da gibt es die 6-jährige Grundschule und wir haben welche, da gibt es die 4-jährige Grundschule. In meinem Bundesland hat eine Regierung versucht, aus der 4-jährigen die 6-jährige Grundschule zu machen. Es gab einen Volksaufstand. Im Rahmen dieses Volksaufstands hat die ganze Regierung gewackelt. Und insofern ist es nicht nur Kultusbürokratie und Eigensinnigkeit, sondern es sind auch tatsächlich Traditionen in den Ländern entstanden. In Hamburg haben wir in jeder Grundschule ein Ganztagsangebot und über 80% der Grundschüler bleiben bis 16 Uhr in der Schule. Ich möchte mal sehen, wie das im Schwarzwald eingeführt wird, ohne dass ich dem Schwarzwald jetzt nahe treten möchte. Aber ich glaube, dass dort noch andere Familien- und Freizeitbilder die Menschen prägen. Und ob das wirklich sinnvoll ist, hier zu einer Harmonisierung zu kommen und wir dann plötzlich in vielen Bundesländern eine Gesamtschule einführen müssen, weil das zur bundeseinheitlichen Schulstruktur zählt, oder in Hamburg vielleicht doch wieder den nächsten Volksaufstand riskieren, um die 6-jährige Grundschule einzuführen, das sind, glaube ich, eher abenteuerliche Vorstellungen. Wir brauchen klarere Standards in Bezug auf die Leistung. Hier müssen wir deutlich vorankommen. Aber der Weg dahin, wie das Schulsystem jeweils organisiert wird, ich glaube, hier haben viele Eltern auch bestimmte Ansprüche in ihren Bundesländern entwickelt, die sich sehr stark voneinander unterscheiden.
Sie hören den Deutschlandfunk. Wir sprechen über das Zentralabitur und das Ganze ist natürlich auch eine Debatte über die Gerechtigkeit. Das haben wir jetzt immer mal wieder gehört. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ich habe Sie ja alle gefragt am Anfang, wo Sie Ihr Abi gemacht haben und ob das für Sie ungerecht war. Und wenn wir über Ungerechtigkeit sprechen, liegt die Ungerechtigkeit nicht vielmehr woanders als ausgerechnet bei der Abi-Prüfung? Das haben wir auch jetzt hier schon mal anklingen lassen. Geht es nicht eigentlich vielmehr um die grundsätzliche Bildungssituation im Umfeld, also Unterrichtsversorgung, Ausstattung, digital, analog, Personaldichte und so weiter und so weiter? Das kann man jetzt lange weiterführen. Verstellt die Debatte ums Zentralabitur nicht eigentlich den Blick auf die eigentlichen Ungleichheiten? Herr Wasmuth, was sagen Sie?
Ja, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, dass ich glaube, dass ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch den Wettbewerb unter den Bundesländern fördern könnte, wenn man wirklich da ein größeres Augenmerk drauf wirft. Weil das stell ich im Moment bei meinem zweitältesten Sohn fest, der hat dieses Jahr sein Abitur gemacht. Wenn ich drüber nachdenke, dass der eigentlich nicht eine Stunde Unterricht in seinem Chemieleistungskurs hatte, weil es keine Lehrkräfte gab dafür und alles im Eigenstudium laufen sollte. Er hat es Gott sei Dank geschafft, muss man sagen. Ist aber sicherlich nicht für jeden Schüler oder die Schülerin der richtige Weg. Und es ist auch wichtig, dass die Eigenstudium machen, aber es muss gewisse grundsätzliche Ausstattungen geben. Und da merken wir halt auch gerade im regionalen Bereich ganz, ganz große Unterschiede. Und das ist was, da soll der Wettbewerb sich gerne abspielen, dass jeder da das Beste erreicht für sich und nicht auf Bundesebene.
Herr Rabe, was sagen Sie zur Frage, ob das die Debatte nicht eigentlich verstellt für die eigentlichen Ungleichheiten?
Also ich glaube, dass in dieser Debatte viele, viele zusätzliche Interessen eine Rolle spielen. Wenn es nur um die Frage der Gleichheit und Gerechtigkeit geht, dann gibt es andere Bereiche im Bildungssystem, die viel ungerechter und viel ungleicher sind. Die Universitätsabschlüsse sind bundesweit so unterschiedlich, dass man sich die Haare raufen kann. In bestimmten Fachbereichen ist es schon eine Katastrophe, wenn man eine 2+ hat. Und in anderen sind alle glücklich mit einer 3. Also da gibt es vieles, um das man sich kümmern könnte. Und das tut man nicht, weil diese Schuldebatte in der Tat zusätzlich überlagert wird von einer grundsätzlichen Kritik am Schulsystem, die es immer gibt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Schulexperten in Deutschland. Es wird überlagert von dem Ringkampf zwischen der Bundes- und der Landesebene. Bundespolitiker möchten Einfluss gewinnen. Klammer auf, ich hätte nichts dagegen, aber dann sollten sie auch mal Geld bezahlen für das Schulsystem. Das müssen zurzeit die Länder ganz alleine machen, Klammer zu. Und um ihren Bundeseinfluss sozusagen durchzusetzen, rufen sie die große Ungerechtigkeit aus und verlangen dann Bundesnormen, die natürlich dann die Bundespolitiker auch für sich beanspruchen. Diese Diskussion wird in der Tat stark überlagert. Dennoch, ein Punkt ist berechtigt. Hier müssen wir bei den Abschlüssen gerechter werden, denn diese Abschlüsse öffnen den Schülern später die Türen oder sie verschließen ihnen die Türen zu Universitäten, zu Ausbildungsplätzen bundesweit. Da gibt es dann keine Grenzen mehr. Und auch wenn die Kultusminister manchmal zu Recht genervt die Augen verdrehen, weil sie bei einigen Argumenten sofort wissen, die sind nicht ehrlich gemeint, da möchte jemand noch sein heimliches Süppchen mitkochen. So dürfen wir andererseits wegen solcher vielen schwierigen Diskussionsrunden nicht müde werden, hier für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit bei den Abschlüssen zu sorgen.
Frau Prien, Ihnen gehört das Schlusswort in wenigen Sätzen. Glauben Sie, dass wir ja, jetzt von heute an in einem Jahr schon wieder über das Zentralabi debattieren müssen?
Ja, wir werden darüber weiter debattieren müssen und wir müssen ehrgeizige Schritte weiterkommen. Also ich bin da ganz bei Herrn Rabe, was die Abschlüsse, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse angeht, da muss es massive Fortschritte geben und da sind wir gefordert, wenn wir, weil da steht der Bildungsföderalismus schlicht und ergreifend vor der Frage, ob er weiter auch mehrheitsfähig in diesem Land ist. Darüber hinaus glaube ich aber, dass diese Vorstellung, man könne alles gleich machen und es gäbe so etwas wie eine totale Gleichheit, die ist einfach, die entspricht weder dem Menschen noch unserem politischen System und es würde unser Bildungssystem mitnichten besser machen. Und die Verhältnisse in einem Stadtteil in Hamburg sind eben andere als in Dithmarschen oder in Nordfriesland. Und die Frage, ob ein Lehrer gerne unterrichten möchte in Nordfriesland, die werden Sie in Berlin nicht besser beantworten können, als Sie sie in Kiel beantworten können, ganz im Gegenteil. Deshalb warne ich davor, sozusagen, weil man so gerne alles gleich behandeln möchte, die eigentlichen Probleme, die wir im Bildungssystem haben. Und dazu gehört natürlich die Frage, wie kann man zum Beispiel mehr Gerechtigkeit geschaffen für Kinder, die es von zu Hause aus nicht so besonders leicht haben oder von Kindern, die in bestimmten Stadtteilen leben, in denen die Voraussetzungen schlechter sind. Das sind wichtige Themen, in denen mehr getan werden muss. Aber jetzt diese Diskussion um das Zentralabitur, die lenkt aus meiner Sicht, und das war ja mein Anfangsargument, deutlich ab von den eigentlichen Problemen, auch wenn es um Vergleichbarkeit und Transparenz geht.
Und damit sage ich herzlichen Dank an meine Gäste. Stefan Wasmuth, Vorsitzender des Bundeselternrates, Karin Prien, die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein und Thies Rabe, Bildungssenator aus Hamburg. Herzlichen Dank Ihnen allen und natürlich auch Ihnen zu Hause fürs Zuhören, fürs Schreiben und fürs Mitdiskutieren. Und das war Campus und Karriere für diesen Samstag. Hier folgen die Nachrichten und dann, wie immer, Corso, Kunst und Pop, das Musikmagazin. Und mein Kollege Bernd Lechler, der spricht dort mit dem bekannten Musikjournalisten Albert Koch, und zwar über 50 Jahre Musikexpress. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.